Stell dir mal vor, du sitzt im Behandlungszimmer von einem Arzt. Und dein Zehennagel hat sich in den letzten Monaten irgendwie unschön verändert. Also er ist gelblich, vielleicht verdickt und bröckelt so an den Rändern.
Ein klassisches Bild, ja.
Genau. Der Arzt wirft einen kurzen Blick darauf, nickt dann so wissend, greift zum Rezeptblock und verschreibt dir direkt ein ziemlich starkes Antipilzmedikament.
Und du gehst wahrscheinlich total beruhigt nach Hause.
Ja, logisch. Du denkst, das Problem ist gelöst. Aber was du in diesem Moment halt nicht weißt, der Arzt hat gerade im Grunde einfach nur eine Münze geworfen.
Richtig.
Seine Diagnose hat nämlich eine Fehlerquote von satten 50%.
50%? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Wahnsinn, oder? Und genau dieses schockierende Detail und viele weitere blinde Flecken der alltäglichen Medizin, die bringen uns zu unserer heutigen Recherche.
Genau. Wir haben uns nämlich durch einen wirklich massiven Stapel an medizinischen Daten gewühlt.
Ja, und Aufzeichnungen aus Expertenwebinaren, also von führenden Dermatologen, Pathologen und auch Pharmazeuten, wie Dr. Phoebe Rich, Dr. Curtis Thompson und Dr. Arij El-Hajj.
Eine unglaubliche Menge an Material.
Absolut. Und unsere Mission heute ist es, ein scheinbar total banales Alltagsproblem mal völlig neu zu betrachten.
Onychomykose.
Für uns Nichtmediziner besser bekannt als Nagelpilz.
Genau, der gute alte Nagelpilz.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir wollen heute herausfinden, warum ärztliche Diagnosen, die einfach nur per Augenmaß gestellt werden, so oft fatal falsch sind.
Und wie moderne DNA-Technologie die Behandlung hier gerade regelrecht revolutioniert.
Bevor wir aber in diese krasse Labortechnik abtauchen, müssen wir als erstes den größten Irrtum überhaupt aus dem Weg räumen.
Welchen genau?
Naja, dass so ein Nagelpilz nur ein kleines, rein kosmetisches Problem für die Sandalensaison ist.
Oh ja, das ist wirklich ein Mythos. Und wenn wir das mal mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, ist genau diese Verharmlosung der Grund, warum das medizinisch oft so stiefmütterlich behandelt wird.
Mhm.
Wir tun das gerne als Lappalie ab. Aber wenn du dir die klinische Realität anschaust, also die echten Fallstudien aus unseren Quellen, dann zeigt sich da ein drastisch anderes Bild.
Ja, das hat mich beim Lesen auch total erwischt. Es geht da ja um fundamentale Einschränkungen, also mechanisch, psychisch.
Und eben auch die allgemeine Gesundheit. Die Patienten leiden da extrem.
Die Beispiele aus den Unterlagen machen das ja total greifbar. Nehmen wir mal diese frisch gebackene Mutter aus einer der Fallstudien.
Ein sehr tragischer Fall.
Voll. Eigentlich sollte das ja die schönste Zeit ihres Lebens sein. Aber sie traut sich einfach nicht mehr, ihr eigenes Baby zu baden.
Weil sie Angst hat.
Genau. Sie wäscht ihr Kind nur noch mit Handschuhen, weil sie ständig diese Panik hat. Sie könnte diese Pilzinfektion von ihren Nägeln auf die extrem empfindliche Haut von dem Neugeborenen übertragen.
Und das ist eine enorme psychische Belastung.
Oder erinnerst du dich an den 23-jährigen Balletttänzer?
Ja, natürlich. Da hing die ganze Karriere am seidenen Faden.
Eben. Der hat sein ganzes Leben auf diese eine Karriere ausgerichtet. Aber durch diese Schwellung und die Schmerzen, also der Nagel war vom Pilz ja komplett deformiert, da kann er seinen Fuß einfach nicht mehr voll belasten.
Der Spitzentanz ist physisch völlig unmöglich geworden für ihn.
Und zack, die gesamte berufliche Zukunft steht auf der Kippe. Wegen eines Nagels.
Und solche Schicksale, die ziehen sich wirklich durch alle Altersgruppen. In den Daten ist ja auch diese 60-jährige Näherin.
Ach, stimmt.
Sie hat jahrzehntelang Kleidung genäht. Ihre Hände sind ihr allerwichtigstes Kapital.
Logisch.
Aber durch diese bröckeligen, komplett instabilen Nägel verliert sie buchstäblich die Fähigkeit, diese kleinen, feinen Stecknadeln vom Tisch zu greifen.
Die ganze Feinmotorik ist da gestört, oder?
Komplett. Sie kann ihren Beruf nicht mehr ausüben.
Und dann gab's noch den Highschool-Lehrer. Der leidet massiv unter Ängsten vom Mobbing.
Weil der jeden Tag vor den Schülern steht.
Genau, er muss ja gestikulieren, Sachen an die Tafel schreiben. Er kann seine verfärbten, deformierten Hände einfach nicht verstecken.
Das zeigt uns sehr deutlich, dass das kein kosmetisches Problemchen ist. Diese Infektionen greifen extrem tief in die emotionale und eben auch berufliche Existenz ein.
Wir betrachten Nägel ja oft. Naja, wir sehen die als so kleine Leinwände für Farbe.
Stimmt.
Aber anatomisch gesehen sind Nägel ja eher wie die Greifzangen von so einem Schweizer Taschenmesser.
Das ist ein sehr guter Vergleich.
Die geben unseren weichen Fingerkuppen ja den nötigen Gegendruck, damit wir überhaupt winzige Objekte präzise greifen können.
Genau, sie sind ein Widerlager.
Und wenn dieses feste Widerlager durch so einen Pilz einfach zersetzt wird, dann bricht die gesamte Biomechanik der Hand zusammen.
Und wir dürfen nicht vergessen, es bleibt ja nicht nur bei der Mechanik und der Psyche. Die rein medizinischen Risiken, die aus der Recherche hervorgehen, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Okay, erzähl.
Ein gesunder Nagel hat ja eine Funktion. Er schützt das empfindliche Nagelbett darunter und versiegelt es quasi gegen die Außenwelt.
Mhm.
Wenn du jetzt aber einen vom Pilz zersetzten, bröckeligen Nagel hast, der sich womöglich noch vom Nagelbett abhebt,
dann ist da ein offenes Tor.
Exakt. Das ist eine Eintrittspforte für pathogene Bakterien aus der Umwelt.
Oh wow.
Und das kann zu richtig schweren sekundären Infektionen führen. Zum Beispiel zu einer Zellulitis.
Zellulitis? Nicht Zellulite, oder?
Nein, nein. Zellulitis ist eine sich extrem schnell ausbreitende bakterielle Entzündung des tieferen Bindegewebes.
Das klingt schmerzhaft.
Das ist extrem schmerzhaft. Und wenn das unbehandelt bleibt, kann das sogar bis zur Sepsis, also einer Blutvergiftung, führen.
Wird diese ganze Kette von Ereignissen bei Hochrisikopatienten, also vor allem bei Diabetikern?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema bei Diabetes.
Weil stell dir vor, du bist Diabetiker. Durch diese dauerhaft erhöhten Blutzuckerwerte hast du oft eine sogenannte periphere Neuropathie.
Die Nervenenden sind geschädigt.
Genau. Deine Nervenenden, gerade in den Füßen, sind kaputt. Das heißt, dein Schmerzempfinden ist total gedämpft oder sogar komplett weg.
Du spürst es einfach nicht.
Richtig. Du merkst überhaupt nicht, wenn dieser infizierte, verdickte und oft ja fast messerscharf verformte Nagel sich in die Haut deines benachbarten Zehs bohrt und da ständige Mikroverletzungen verursacht.
Und hier wird die Kombination mit Diabetes dann wirklich fatal. Denn neben dieser Neuropathie haben Diabetiker oft auch eine extrem schlechte Durchblutung in den Beinen.
Was bedeutet es dann für diese kleinen Wunden?
Das Immunsystem kann diese Mikroverletzungen nicht effektiv mit weißen Blutkörperchen versorgen. Die Abwehrzellen kommen da einfach nicht an.
Das heißt, die eindringenden Bakterien haben quasi freie Bahn.
Völlig freie Bahn. Und die Daten dazu sind erschreckend. Das Risiko für eine Gangrene, also das massenhafte Absterben von Gewebe, was dann am Ende oft zur Amputation vom Zeh oder sogar vom ganzen Fuß führt.
Oje.
Dieses Risiko steigt bei Diabetikern durch einen unbehandelten Nagelpilz von 1% auf 4,7% an.
Warte mal, 4,7, das ist ja fast eine Verfünffachung.
Genau, eine Verfünffachung des Risikos für etwas, das dein ganzes Leben verändert. Und alles ausgelöst durch ein angeblich kosmetisches Problem.
Okay, das ist heftig. Bei solchen krassen Konsequenzen sollte man ja eigentlich annehmen, dass die medizinische Diagnostik hier extrem präzise vorgeht.
Sollte man meinen, ja?
Aber da sind wir ja genau wieder bei unserem Szenario vom Anfang. Du sitzt im Behandlungszimmer. Der Arzt schaut auf deinen bröckeligen Nagel und sagt sofort: Ah, Pilz.
Die berüchtigte Blickdiagnose.
Genau. Und laut Dr. Rich, die das in ihrem Webinar wirklich super detailliert aufschlüsselt, greift genau da diese 50%-Regel.
Was hier faszinierend ist, also auf eine etwas erschreckende Art faszinierend ist, dass genau die Hälfte aller Nagelprobleme, die in der Praxis landen und exakt wie ein Pilz aussehen, gar keiner sind.
Sondern?
Sogenannte Mimics, also Doppelgänger.
Warte mal, das bedeutet also, wenn ein Arzt sich meinen kranken Nagel einfach nur ansieht, hat er im Grunde nur die Erfolgsquote von einem Münzwurf?
Kopf oder Zahl, mehr ist das statistisch gesehen nicht, ja.
Krass.
Die Vielfalt dieser Doppelgänger ist auch wirklich beachtlich. Das prominenteste Beispiel ist die Psoriasis, also Schuppenflechte.
Die kenne ich eigentlich nur von der Haut. So rote, schuppende Stellen am Ellenbogen oder so.
Richtig, so kennen das die meisten. Aber bei etwa 5% der Psoriasis-Patienten tritt diese Autoimmunerkrankung ausschließlich an den Nägeln auf.
Ausschließlich? Also null Hautsymptome?
Null. Keine einzige schuppige Stelle auf der Haut. Das Immunsystem greift in dem Fall fälschlicherweise die Matrix an. Das ist die Stelle, wo der Nagel gebildet wird.
Und was passiert dann mit dem Nagel?
Er verfärbt sich gelblich, er kriegt kleine Dellen, hebt sich vom Nagelbett ab und bröckelt.
Okay, also optisch absolut ununterscheidbar von einem Pilz.
Für das bloße Auge. Keine Chance.
Das ist ja ein enorm wichtiges Detail. Das heißt doch, wenn der Arzt per Blickdiagnose sagt, das ist ein Pilz, es in Wahrheit aber diese Autoimmunschuppenflechte ist, dann verschreibt er mir ein starkes Antimykotikum, also ein Antipilzmittel.
Und der Patient nimmt das dann?
Aber das Medikament hat ja logischerweise überhaupt keinen Angriffspunkt. Den Pilz, den es abtöten soll, den gibt es ja gar nicht.
Genau das ist das Drama. Der Patient schluckt diese harten Medikamente teilweise Wochen oder Monate lang komplett umsonst.
Mit allen Nebenwirkungen.
Er belastet seine Leber, hat vielleicht Übelkeit. Und der eigentliche Auslöser, diese Autoimmunreaktion, die wütet einfach fröhlich weiter.
Wahnsinn. Und in den Quellen standen ja noch mehr solche Doppelgänger.
Ja, Schuppenflechte ist nur einer von vielen. Ein anderes Beispiel aus dem Webinar ist Lichen planus.
Die Knötchenflechte.
Richtig. Die kann den Nagel vernarben und dauerhaft komplett zerstören. Und auch das sieht am Anfang oft aus wie ein banaler Pilz.
Und dann gab es noch diese angeborenen biomechanischen Fehlstellungen von den Zehen. Das fand ich auch verrückt.
Oh ja. Wenn deine Zehen beim Laufen zum Beispiel ständig aneinander reiben oder dauernd gegen den Schuh stoßen.
Dann reagiert der Körper darauf, oder?
Genau. Der Nagel reagiert auf dieses permanente mechanische Trauma. Mit einer massiven Verdickung erbaut quasi einen Schutzschild auf.
Und ein dicker, verfärbter Nagel sieht für den Arzt wieder aus wie?
Pilz. Exakt.
Da taucht ja auch noch dieses Yellow-Nail-Syndrom in den Akten auf. Da wachsen die Nägel scheinbar extrem langsam und werden knallgelb.
Und auch da denkt der Arzt vielleicht zuerst an eine hartnäckige Infektion.
Aber in Wahrheit ist das Syndrom oft ein Indikator für richtig krasse systemische Probleme im Körper. Also ernsthaftes, wie Lungenfunktionsstörungen.
Oder auch Lymphödeme, wo die Lymphflüssigkeit nicht richtig abfließen kann?
Ja, der gelbe Nagel ist in dem Fall also im Grunde nur so eine Art Feueralarm für einen Brand, der ganz woanders im Körper wütet.
Eine sehr treffende Metapher.
Wenn man sich diese ganzen Mimics so anschaut, dann wird ja überdeutlich, ohne eine echte Laborbestätigung ist jede Behandlung eigentlich ein blindes Glücksspiel.
Das ist auch der absolute Konsens der Experten in diesen Webinaren. Die klinische Blickdiagnose muss zwingend durch Labortests verifiziert werden.
Okay.
Man muss auf zellulärer oder genetischer Ebene nachweisen, was da wirklich den Nagel zerstört.
Aber, und hier wird's wirklich interessant, da stehen wir ja direkt vor der nächsten massiven Hürde, oder?
Der Probenentnahme.
Genau. Denn jedes noch so hochmoderne Labor, jede millionenteure Hightech-Maschine, die ist ja komplett blind, wenn die Probe, die der Arzt dahin schickt, einfach Schrott ist.
Die Pathologen in den Quellen nennen das den Money Step.
Den Money Step.
Ja, das ist der eine absolut entscheidende Handgriff in der Praxis. Wenn der falsch läuft, ist der gesamte restliche Diagnoseprozess wertlos.
Und um diesen Handgriff richtig zu machen, muss man anscheinend erstmal verstehen, wie dieser Pilz überhaupt arbeitet.
Richtig. Die Webinare fokussieren sich da vor allem auf die häufigste Form. Das ist die distallaterale subunguale Onychomykose.
Okay, das musst du übersetzen.
Gerne. Das macht etwa 90% aller Fälle aus. Distal bedeutet vorne an der Nagelspitze, lateral heißt an den Rändern und subungual heißt einfach unter dem Nagel.
Also dringt der Pilz vorne an der Kante oder an den Seiten unter den Nagel ein.
Ganz genau. Weil er da am leichtesten das dichte Keratin, also die Hornsubstanz des Nagels, aufbrechen kann.
Okay, und dann?
Von dort aus frisst er sich langsam unter der harten Nagelplatte immer weiter nach hinten.
In Richtung Nagelhaut?
Genau. Dorthin, wo der Nagel produziert wird, zur Matrix. Und dieser Weg von vorne nach hinten, der ist entscheidend für den Money Step.
Weil sich der Pilz vom Keratin ernährt.
Exakt. Während der Pilz sich also nach hinten vorarbeitet, hinterlässt er vorne eine regelrechte Spur der Verwüstung.
Das Keratin wird komplett zersetzt.
Ja, der Nagel verliert seine Haftung am Nagelbett und hebt sich ab.
Aber das bedeutet doch, dieses vordere, abgelöste Stück Nagel, das ist biologisch gesehen eigentlich schon komplett tot, oder?
Ganz genau. Die aktiven lebenden Pilzspuren, die haben dieses Areal längst verlassen. Da gibt es ja keine Nährstoffe mehr für sie.
Die sind schon viel weiter hinten.
An der vordersten Front der Infektion, ja. Genau da, wo der Nagel auch fest mit dem Bett verbunden ist.
Ich habe mir das beim Lesen der Unterlagen vorgestellt wie bei so Goldgräbern in einer Mine.
Okay, spannender Vergleich.
Naja, du kannst ja auch nicht einfach vorne am Eingang der Mine so ein bisschen losen Staub zusammenfegen und hoffen, dass du darin noch fette Goldnuggets findest.
Wohl kaum, nein.
Der Staub ist völlig wertlos. Die aktive Ader ist da längst abgebaut. Du musst tief in den Stollen rein, genau an die Abbruchkante, wo die Mineure in dem Moment noch hacken, um das echte Material zu kriegen.
Das ist wirklich eine fantastische Analogie. Genau dieses Wissen unterscheidet eine erfolgreiche Diagnose von einer monatelangen Ärzte-Odyssee.
Wenn wir das auf unseren Nagelchenarzt fragen, der Arzt darf also auf gar keinen Fall einfach dieses tote, abgelöste Nagelstück da vorne mit der Zange abknipsen und ins Labor schicken.
Das wäre nur der wertlose Staub. Er muss dieses lose Stück schmerzfrei entfernen und dann tief hinten im Nagelbett kratzen.
Am, wie hieß das in der Quelle, am weitesten proximal gelegenen Punkt.
Proximal bedeutet zur Körpermitte hin, also in Richtung Nagelhaut. Und dort, genau an der Grenze, da kratzt er das sogenannte subunguale Debris heraus.
Subunguales Debris, das ist dieses bröckelige Material, richtig?
Genau. Das weiche Zeug zwischen dem gesunden und dem schon infizierten Gewebe. Da ist die Konzentration der Erreger am allerhöchsten.
Also das ist der echte Money Step.
Ja. Aber, und das ist jetzt fast schon tragisch, selbst wenn der Arzt diesen Schritt perfekt macht und die richtige Probe ermischt,
lauert direkt der nächste Fehler.
Das Fixiermittel.
Oh ja, das war krass in den Unterlagen. Aus reiner Gewohnheit werfen viele Ärzte Gewebeproben in so kleine Plastikgefäße mit Formaldehyd.
Was für eine Tumorbiopsie zum Beispiel absolut richtig ist.
Weil das Formaldehyd das Gewebe fixiert.
Es vernetzt die Proteine und die Nukleinsäuren chemisch miteinander und stoppt so den zellulären Zerfall.
Aber für unsere Pilzprobe ist das doch der absolute Albtraum, oder?
Eine völlige Katastrophe. Durch diese chemische Vernetzung in diesem Formaldehyd wird das weiche Debris nicht nur aufgelöst,
sondern auch die DNA vom Pilz wird zerstört, oder?
Massiv geschädigt. Sie wird in winzige Fragmente zerbrochen. Sie wird quasi, stell dir das vor, in einen chemischen Käfig gesperrt.
Okay. Und was passiert dann im Labor?
Wenn das Labor dann versucht, diese DNA für einen hochmodernen Test auszulesen, blockiert diese Formalinfixierung die ganzen Enzyme, die man eigentlich braucht, um die DNA zu vervielfältigen.
Das heißt, die Probe ist komplett wertlos.
Unbrauchbar. Das Debris muss für diese Tests zwingend absolut trocken verschickt werden. In einem sterilen Röhrchen oder so einem speziellen Umschlag.
Okay, gehen wir mal davon aus, der Arzt hat alles richtig gemacht. Er hat tief hinten im Stollen gegraben, hat das Debris trocken verpackt und ins Labor geschickt.
Dann prallen dort zwei völlig unterschiedliche technologische Welten aufeinander.
Oldschool gegen Hightech. Dr. Thompson hat das in seinem Teil ja sehr anschaulich beschrieben. Lasst uns mal kurz über die alten Methoden reden. Da gibt es diesen KOH-Test.
Kaliumhydroxid.
Genau. Das Labor träufelt dieses Kaliumhydroxid auf die Probe. Warum eigentlich?
Weil KOH hat eine ganz bestimmte Eigenschaft. Es löst das menschliche Keratin des Nagels komplett auf.
Ah, okay.
Aber die Zellwände des Pilzes, die bestehen aus Chitin. Und Chitin ist immun gegen KO.
Das bleibt also übrig?
Genau. Dann schaut ein Mitarbeiter durchs Mikroskop und sucht in der Suppe nach den übrig gebliebenen Pilzfäden.
Das klingt nach einer ziemlich simplen Methode. Wahrscheinlich billig und schnell, oder?
Das Ergebnis liegt in wenigen Minuten vor. Aber die Nachteile sind einfach immens.
Weil jemand durchs Mikroskop schauen muss.
Ja, es ist extrem subjektiv. Es hängt massiv von der Erfahrung der Person ab, die da reinguckt. Man kann Artefakte, also kleine Kratzer oder Schmutz, sehr leicht fälschlicherweise als Pilzfäden interpretieren.
Und man weiß ja auch gar nicht, welcher Pilz das ist, richtig?
Gar nicht. Der Test verrät dir null Informationen über die spezifische Spezies. Er verrät dir nicht einmal, ob der Pilz überhaupt noch lebt oder längst tot ist.
Man sieht nur diese toten Chitinhüllen.
Exakt.
Okay. Und um dann herauszufinden, welcher Pilz es genau ist, macht man traditionell diese Pilzkultur.
Der Goldstandard der Vergangenheit.
Man nimmt also etwas von dem Material, streicht es auf so einen Nährboden in einer Petrischale und stellt das Ganze in den Brutkasten.
So weit, so gut.
Aber der riesige Haken an der Sache ist doch, Pilze wachsen unfassbar langsam.
Sehr langsam. Der Patient wartet da gerne mal 3 bis 6 Wochen auf ein Ergebnis.
3 bis 6 Wochen? Und das Schlimmste stand ja auch noch in den Daten. Sehr oft scheitert diese Kultur komplett, obwohl der Patient hundertprozentig einen Pilz hat.
Diese hohe Ausfallrate ist biologisch eigentlich total logisch.
Erklär mal.
Denk an den Weg der Probe. Ein Pilz auf so einem Stück Nagel in einem Plastikröhrchen auf dem Weg per Post ins Labor, der ist extremem Stress ausgesetzt.
Stimmt. Temperaturschwankungen, Austrocknung.
Bis das Ding im Labor ankommt, sind die Sporen oft schon komplett abgestorben. Eine Kultur braucht aber zwingend lebende, vermehrungsfähige Organismen. Sonst wächst da nichts.
Logisch. Und da stand noch was von Bakterien.
Ah ja, die Flora. Auf jedem Zeh leben von Natur aus Bakterien. Und die wachsen auf diesem perfekten Nährboden im Labor oft so rasant schnell, dass sie diesen ohnehin schon langsamen Pilz einfach komplett überwuchern.
Sie hungern ihn quasi aus.
Genau. Und dann meldet das Labor, kulturnegativ, kein Pilz gefunden.
Obwohl da einer war. Das ist ja frustrierend. Es gab da noch eine dritte alte Methode, diese PAS-Färbung.
Ein eher pathologischer Ansatz.
Da färbt das Labor die Probe mit so einer speziellen Chemikalie ein, die Kohlenhydrate in den Pilzzellwänden leuchtend pink markiert.
Und dann muss wieder ein Pathologe ans Mikroskop.
Was anscheinend irre teuer ist. In den Quellen war die Rede von rund $274 pro Test.
Und auch hier ist das Ergebnis frustrierend. Wir wissen am Ende vielleicht, dass da ein Pilz ist, aber wir wissen wieder nicht, welcher es ist.
Und genau an diesem Frustrationspunkt kommt jetzt diese ganze moderne PCR-Technologie ins Spiel. PCR, also Polymerase-Kettenreaktion, in Kombination mit dieser Auraray-Technologie.
Das ist der technologische Quantensprung, von dem wir anfangs sprachen.
Warum ist das so viel besser?
Weil die PCR den fundamentalen Schwachpunkt der klassischen Kultur einfach umgeht. Sie braucht nämlich gar keine lebenden Organismen mehr.
Aha, sie sucht gar nicht nach dem lebenden Pilz?
Nein, sie sucht nach seinem genetischen Fingerabdruck, nach seiner DNA.
Okay.
Das Labor extrahiert das genetische Material und selbst wenn dieser Pilz auf dem Postweg schon vor Tagen abgestorben ist, seine DNA ist ja immer noch da.
Und wie funktioniert das dann technisch?
Durch ständiges Erhitzen und Abkühlen und die Zugabe von bestimmten Enzymen, der Polymerase. Dadurch werden winzige, pilzspezifische DNA-Abschnitte millionenfach kopiert.
Bis man genug davon hat, um es maschinell auszulesen.
Genau so ist es.
Und die Leistungsdaten von diesem Euroarray-Chip, also die fand ich in den Webinaren echt beeindruckend.
Die sind enorm.
Das scannt die Probe in einem einzigen Durchlauf auf 23 verschiedene Dermatophyten. Das sind ja diese klassischen keratinfressenden Hautpilze.
Spendet dann noch auf 43 verschiedene Hefepilze und 3 spezifische Schimmelpilze.
Und es gab sogar noch so ein universelles Feld, das auf die DNA von 50 weiteren Spezies anschlägt. Und das alles in unter 24 Stunden.
Kein wochenlanges Warten mehr.
Und der allerwichtigste Fakt aus den Daten. Diese PCR-Methode hat eine um 15% höhere Sensitivität als diese teure PAS-Färbung.
Das wirft ein wichtiges Licht auf die Dunkelziffer.
Das heißt ja, die PCR findet 15% der Infektionen, die von den alten Methoden schlichtweg übersehen wurden. Wahrscheinlich, weil da wirklich nur noch DNA-Fragmente und keine ganzen Zellen mehr da waren.
Genau. Das ist ein gigantischer Unterschied für diese Patientinnen.
Jetzt könnte man sich aber als Laie fragen, und das habe ich mich beim Lesen auch kurz gefragt, ist so eine extrem detaillierte Hightech-DNA-Analyse für einen, naja, simplen Zehennagel nicht vielleicht völliger Overkill?
Das wirft eine wichtige Frage auf, ja? Aber wenn wir das wirtschaftlich und vor allem klinisch betrachten, ist absolut das Gegenteil der Fall.
Warum?
Denk an die Kosten. Eine manuelle PAS-Färbung durch einen Pathologen kostet, wie du sagtest, fast $300. Wenn die fehlschlägt, machst du noch eine wochenlange Kultur.
Das summiert sich.
Total. Die PCR hingegen ist ein weitgehend automatisierter Prozess. Das bindet viel weniger Arbeitszeit am Mikroskop und liefert dem Arzt sofortige, unumstößliche Gewissheit.
Und wir haben ja gelernt, dass diese Gewissheit, also diese exakte Bestimmung der Spezies, der absolute Dreh- und Angelpunkt für die Therapie ist.
Absolut.
Lass uns da mal tiefer reingehen. Warum ist es für mich als Patient überhaupt so wichtig, ob mich jetzt Spezies A oder Spezies B infiziert hat?
Weil die medikamentöse Behandlung von Nagelpilz kein kurzer Sprint ist. Das ist ein Marathon.
Dr. Elhatsch, die Pharmazeutin aus den Webinaren, hat das ja extrem detailliert erklärt. Wir sprechen hier von Behandlungsdauern zwischen 2 Wochen und bis zu 12 Monaten.
12 Monate, in denen der Patient jeden einzelnen Tag Tabletten schlucken muss.
Und diese Antimykotika, die greifen massiv in den Stoffwechsel ein. Die Nebenwirkungen, die gelistet wurden, reichen ja von starker Übelkeit bis hin zu toxischen Leberschäden.
Ja. Solche Pillen willst du definitiv nicht einfach mal monatelang auf Verdacht schlucken.
Und vor allem, das fand ich den krassesten Teil, du willst sie nicht in Kombination mit bestimmten anderen Medikamenten schlucken.
Die Wechselwirkungen, ja. Die Pharmakologie dahinter birgt enorme Risiken.
Das Beispiel mit dem HIV-Patienten aus den Quellen, das müssen wir uns genauer anschauen.
Sehr gerne. Das ist ein Paradebeispiel.
Also nehmen wir an, ein Patient ist HIV-positiv. Er nimmt täglich seine lebensrettende Therapie, zum Beispiel dieses Medikament Atripla, um die Viren zu unterdrücken.
Richtig. Und der Wirkstoff in diesem Atriplan, der wird in der Leber von ganz bestimmten Enzymen abgebaut. Den sogenannten Cytochrom-P450-Enzymen.
Okay, Cytochrom-P450. Die schleusen das quasi aus dem Körper.
Genau. Und jetzt bekommt dieselbe Patient einen Nagelpilz.
Der Arzt verzichtet aus Kostengründen auf die PCR, macht seine Blickdiagnose, tippt auf den Standarderreger und verschreibt das ganz normale Antipilzmittel, Fluconazol.
Und hier schnappt die Falle zu.
Weil Fluconazol genau diese Enzyme in der Leber blockiert.
Exakt. Fluconazol blockiert die Cytochrom-Enzyme, weil es diesen Mechanismus braucht, um den Pilz zu bekämpfen.
Aber das heißt ja, plötzlich kann die Leber von diesem HIV-Patienten das Atriplan gar nicht mehr abbauen.
Richtig, der Abbauweg ist versperrt.
Das baut sich dann im Blut auf.
Die Konzentration von Atriplan im Blut steigt unkontrolliert an, bis in einen absolut toxischen Bereich.
Und das greift dann das Herz an, stand in den Quellen.
Es greift die elektrischen Signale im Herzen an. Das führt zu einer sogenannten QT-Verlängerung im EKG.
Also das Herz gerät aus dem Takt.
Eine potenziell tödliche Herzrhythmusstörung.
Und alles nur, weil der Arzt bei einem scheinbar banalen Nagelpilz das falsche oder besser gesagt ein blind verschriebenes Medikament gewählt hat.
Ein perfektes Beispiel dafür, warum diagnostische Präzision hier wirklich Leben schützen kann.
Wahnsinn. Ein anderer Grund für diese genaue DNA-Analyse, der genannt wurde, sind ja die Erreger selbst. Vor allem diese non-dermatophyten Schimmelpilze.
Ah ja, die Umweltschimmel.
In etwa 10% der Fälle ist gar nicht dieser klassische Hautpilz der Täter, sondern ein Schimmelpilz wie Fusarium.
Genau. Und diese Schimmelpilze, die können eine völlig intakte Haut eigentlich gar nicht durchdringen.
Wie kommen die dann unter den Nagel?
Meistens nur durch ein Trauma. Wenn du dir zum Beispiel den Finger schwer an einer Autotür eingeklemmt hast.
Autsch, okay.
Dieses verletzte Keratin, das ist dann die perfekte Eintrittspforte für den Schimmelpilz.
Und das Tückische an diesem Fusarium ist ja seine Resistenz, oder?
Vollkommen richtig. Er ist gegen die meisten Standard-Antimykotika, wie zum Beispiel Terbinafin, das der Arzt routinemäßig aufschreiben würde, komplett immun.
Das heißt, ohne so einen DNA-Test schluckt der Patient wieder monatelang diese harten, toxischen Lebermedikamente.
Und es juckt den Fusariumpilz nicht im geringsten.
Für einen gesunden Menschen ist das natürlich extrem frustrierend und belastend. Aber wenn der Patient jetzt immunsupprimiert ist.
Zum Beispiel nach einer Organtransplantation oder während einer Chemotherapie.
Genau. Dann kann dieser unerkannte, völlig falsch behandelte Schimmelpilz aus dem C plötzlich in die Blutbahn streuen.
Und das löst dann eine systemische, potenziell tödliche Infektion aus.
Um dieses ganze klinische Bild komplett zu machen, die DNA-Technologie liefert uns ja noch eine letzte, super wichtige Information.
Die Erkennung von Mischinfektionen.
Genau, die Sekundärinfektionen. Man findet unter dem Nagel ja oft nicht nur einen einzigen Täter, sondern manchmal ein ganzes Ökosystem.
Sehr häufig tauchen in den Datensätzen Hefepilze auf, vor allem die Gattung Candida.
Aber Candida kann doch einen harten, gesunden Nagel eigentlich gar nicht von sich aus zerstören, oder?
Meistens nicht, nein. Die Drecksarbeit, die erledigt vorher der klassische Dermatophyt, also der echte Nagelpilz.
Der spaltet das harte Keratin und hebt den Nagel an.
Richtig. Und dadurch entsteht darunter so ein dunkles, feuchtes, ohnehin schon geschädigtes Milieu.
Ein perfekter Lebensraum.
Und genau da nistet sich dann Candida als opportunistischer Mitbewohner als Sekundärinfektion ein.
Die Daten zu diesen PCR-Analysen zeigen ja, dass bei unfassbaren 50% dieser dokumentierten Mischinfektionen eine ganz spezifische Hefeart gefunden wurde.
Candida parapsilosis.
Genau die. Und jetzt stell dir vor, das Labor arbeitet noch mit der alten Kulturmethode.
Dann züchten sie vielleicht nur den ersten Pilz an, den Dermatophyten.
Und der Arzt verschreibt ein Medikament, das auch nur exakt diesen einen Pilz tötet.
Der Patient freut sich schon.
Aber dieser Hefepilz, Candida parapsilosis, der lacht nur über dieses Medikament. Der wuchert in dem ohnehin zerstörten Nagelbett einfach ungestört weiter.
Das Ergebnis? Die Entzündung heilt niemals wirklich ab und der Nagel wächst einfach nicht gesund nach.
Genau. Erst wenn der Arzt durch diesen PCR-Chip wirklich beide Täter schwarz auf weiß auf dem Papier sieht,
dann kann er eine passgenaue Kombinationstherapie einleiten. Eine, die das Problem wirklich restlos ausmerzt.
Also was bedeutet das alles? Wir sprechen hier letztlich über nichts Geringeres als personalisierte Präzisionsmedizin auf dem kleinsten, aber extrem spürbaren Level.
Absolut. Es geht einfach nicht mehr an, dass wir mit dem pharmakologischen Vorschlaghammer völlig blind auf einen verfärbten Zehennagel einschlagen.
Diese DNA-Analyse bewahrt den Patienten vor monatelangen Fehldiagnosen, vor der Einnahme extrem giftiger und wirkungsloser Pillen und im schlimmsten Fall vor tödlichen Wechselwirkungen.
Weil sie den Feind eben auf molekularer Ebene enttarnt.
Fassen wir diese dichte Analyse nochmal kurz für dich zusammen. Wir haben heute gesehen, dass die psychologischen und medizinischen Folgen Nagelpilz weit über ein kosmetisches Problemchen für den Sommer hinausheben.
Wir haben die 50%-Regel kennengelernt und gelernt, warum die reine Blickdiagnose des Arztes oft fatal ist, weil Autoimmunerkrankungen wie Schuppenflechte das Bild perfekt imitieren.
Und wir wissen jetzt, dass die ganze Labordiagnostik mit dem sogenannten Money Step steht und fällt. Also der Entnahme von tiefem Debris, das unbedingt trocken verschickt werden muss.
Und wir haben verstanden, warum die DNA-Sequenzierung per PCR den alten, langsamen Kulturen haushoch überlegen ist und uns vor gefährlichen Fehlbehandlungen rettet.
Weißt du, wenn wir all diese krassen Details jetzt mal zusammenführen und einen Moment sacken lassen, da drängt sich mir am Ende noch ein letzter, fast schon beunruhigender Gedanke auf.
Oh, ich ahne, worauf du hinaus willst.
Naja, wenn uns die Wissenschaft hier beweist, dass unsere bloßen Augen uns bei etwas so Sichtbarem, so Greifbarem wie einem einfachen, bröckeligen Zehennagel in 50% der Fälle anlügen.
Mhm.
Und wir erst durch die DNA-Sequenzierung erkennen, was wirklich los ist.
Wie viele andere Prozesse im menschlichen Körper behandeln wir dann heute noch im totalen Blindflug?
Oh. Wie viele Krankheiten therapieren wir aktuell rein nach Optik und vagen Symptomen? Sind wir in der Medizin vielleicht gerade erst genau an der Schwelle, wo dieses gut gemeinte ärztliche Raten endlich echtem, unumstößlichem Wissen weicht?
Das ist eine fantastische Überlegung, die weit über den Nagelpilz hinausgeht.
Das ist auf jeden Fall ein Gedanke, den du beim nächsten Arztbesuch im Hinterkopf behalten solltest. Wenn das nächste Mal jemand in Weiß vor dir steht und nach 2 Sekunden eine schnelle Blickdiagnose raushaut, völlig egal bei welchem Symptom.
Erinnere dich an den bröckeligen Nagel.
Genau. Hinterfrage diese angebliche Sicherheit. Frage gezielt nach Labortests und vertraue auf die Präzision, die uns die moderne Technik heute bietet. Danke, dass du bei dieser detaillierten Analyse unserer Quellen dabei warst. Bis zum nächsten Mal.